Und ich möchte heute noch einmal weitermachen mit unserer Predigtreihe über Gottesfurcht, die ich ja vor einiger Zeit mal begonnen habe und die ich leider immer wieder unterbrechen musste. Dann war Taufe, dann war Pfingsten, dann war Gästegottesdienst, jetzt war ich auf Urlaub. Immer wieder war etwas und heute möchte ich mit dieser Predigtreihe weitermachen. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was Gottesfurcht eigentlich genau ist und wie wir in Gottesfurcht leben können. Und wir haben festgestellt, dass Gottesfurcht ein gewaltiges Geschenk ist und ein ganz, ganz großer Segen für unser Leben ist. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, die Quelle der Gottesfurcht zu entdecken und den Segen der Gottesfurcht zu erleben, das Geheimnis von Gottesfurcht ganz neu für uns zu erleben. Denn darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Gottesfurcht ist eine Kraftquelle für unser Leben. Und da haben wir uns im ersten Teil haben wir festgestellt, dass Gottesfurcht nichts damit zu tun hat, dass wir Angst vor Gott haben, sondern dass es darum geht, Gott ernst zu nehmen, ergriffen zu sein von ihm, von seiner Größe und von seiner Allmacht und von seiner Heiligkeit, mit Gottes Größe zu rechnen, ihn auf der Rechnung zu haben. Wisst ihr, man kann Angst vor Gott haben und doch gar keine Gottesfurcht, weil man gar nicht verstanden hat, wer Gott eigentlich ist. Gottesfurcht bedeutet, Gott zu erkennen, zu wissen, wer Gott eigentlich ist. Gottesfurcht bedeutet, ergriffen zu sein von ihm, von seiner Größe, mit seiner Kraft zu rechnen, und zwar ganz praktisch im Alltag. Und deswegen brauchen wir heute Gottesfurcht. Das war das Geheimnis der ersten Christen, warum sie so eine geistliche, starke geistliche Kraft hatten. Sie hatten Gottesfurcht. Und im zweiten Teil haben wir uns eine crazy Geschichte angeschaut, nämlich von Ananias und Sapphira. Und wir haben gesehen, dass Heuchelei und Geldgier und Gottesfurcht sich ausschließen. Dass das nicht zusammengeht, dass das unser Leben zerstört. Diese zwei Dinge schließen sich aus. Und im letzten Teil, im dritten Teil, haben wir gesehen, was für ein Segen FDH ist. Und wenn du jetzt nicht weißt, was FDH ist, dann hör dir die Predigt nochmal an. Dann verinnerlich das nochmal für dich. Und ich würde uns alle so ermutigen, sich mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen, weil da liegt ein gewaltiger Schatz verborgen. Und ich würde uns alle auch ermutigen, vielleicht diese ganze Predigtreihe sich nochmal anzuhören oder anzuschauen. Es lohnt sich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist eine Goldgrube. Es macht unser Leben wirklich reich. Wir dürfen dem nachjagen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns als ganze Gemeinde auf den Weg der Gottesfurcht machen und diesen gewaltigen Segen entdecken und erleben. Wir brauchen Gottesfurcht in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es für uns alle, dass Gott dieses Thema für uns lebendig macht und dass es uns anspricht und unser Leben verändert. Und heute möchte ich über einen weiteren ganz wichtigen Aspekt von Gottesfurcht sprechen, über etwas, über das heute kaum mehr gesprochen wird, das aber unglaublich wichtig für unser Leben ist. Es geht heute um das Thema Sünde. Ich spüre euren Enthusiasmus. Es ist ja ein sehr altertümliches Wort. Wohl, Sünde ist so ein altertümliches Wort. Viele können heute gar nichts mehr damit anfangen. Aber die Bibel spricht sehr, sehr viel über dieses Thema. Und wer in Gottesfurcht lebt, der darf Sieg über die Sünde haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt, das werden wir heute sehen. Gottesfurcht bewahrt uns vor Sünde und hilft uns, Sünde zu überwinden und zu besiegen. Du sollst ein Sieger sein. Weißt du das? Hast du das gehört? Du sollst ein Sieger sein. Hey, das wäre jetzt, ich habe irgendwie den Eindruck, dein Nachbar, der glaubt das nicht so richtig. Vielleicht kannst du mal deinem Nachbarn kurz sagen, hey, du sollst ein Sieger sein. Sag das doch mal ganz kurz deinem Nachbarn. Jesus möchte, dass du ein Sieger bist. Er möchte, dass du siegreich bist. Er möchte, dass du siegst und nicht verlierst. Du darfst Sieg über Sünde haben und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Gottesfurcht zu tun. Ohne Gottesfurcht können wir keinen Sieg über Sünde haben. Deswegen lautet auch heute mein Titel, der Titel dieser Predigt, Gottesfurcht Teil 4, Sieg über Sünde. Mal kurz die Frage, wer möchte gerne Sieg über Sünde haben? Okay, wer möchte keinen Sieg? Na, okay, ich lasse das mal. Wenn du jetzt deine Hand nicht gehoben hast, ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt sagst, ja, das möchte ich auch haben. Ich möchte mal einen Vers mit uns lesen, der die Grundlage der heutigen Predigt darstellt. Und den finde ich so genial. Aus Sprüche 16, Vers 6, da heißt es, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Oder meidet man das Böse. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen oder meidet man das Böse. Interessant, hier sind zwei Wahrheiten auf ganz engstem Raum beschrieben. Einmal Vergebung der Sünde und das andere ist Sieg über die Sünde. Nun, Sünde, was ist eigentlich Sünde? Sünde bedeutet eigentlich Zielverfehlung. Wir haben heute in unserer christlichen Welt häufig so einen sehr moralistisch geprägten Sündenbegriff. Da geht es sehr viel um Scham und um Schuld und so weiter. Und das sind höchstens die Konsequenzen von Sünde. Zunächst einmal ist Sünde klar definiert Zielverfehlung. Es gibt ein Ziel, das ich erreichen sollte und ich erreiche dieses Ziel nicht. Das ist eigentlich Sünde. Wir hatten früher mal in unserer Wohnung eine Dartscheibe. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von einer Dartscheibe. Und Sünde bedeutet eigentlich, ich schieße daneben. Da auf dieser Dartscheibe sind einige Sünden drauf, wenn du den Mittelpunkt treffen möchtest. Du schießt daneben, du erreichst nicht das Ziel. Das ist eigentlich Sünde. Und da ist es ganz wurscht, ob du knapp daneben wirfst oder weit daneben wirfst. Du hast das Ziel nicht erreicht. Das ist Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und Sünde macht unser Leben kaputt und es macht uns unglücklich. Wir leben an unserer Bestimmung vorbei. Wir leben sozusagen an dem Mittelpunkt der Dartscheibe vorbei. Das ist eigentlich das, was Sünde tut. Und das tut uns nicht gut. Sünde tut uns nicht gut. Deshalb möchte Gott, dass wir siegreich über Sünde sein können. Und das hat ganz viel mit dem Thema von Gottesfurcht zu tun. Du kannst Sieg über Sünde haben durch Gottesfurcht. Und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir immer wieder Sieg über Sünde erleben und erleben, wie Gott uns frei macht und wie wir hineinwachsen in unsere Bestimmung, in das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Gott hat Großes mit deinem Leben vorgesehen. Gott hat etwas vor mit dir und deshalb sollst du Sieg über Sünde haben, damit du in das hineinwachsen kannst, damit du in echte Freiheit hineinkommen kannst, in das hineinkommen kannst, was Gott wirklich für dich vorgesehen hat, in deine Bestimmung hineinfinden kannst. Das ist Gottes Ziel und Wunsch für dein Leben. Und das ist eigentlich das, wonach sich jeder Mensch ganz tief in seinem Herzen eigentlich sehnt. In seine Bestimmung hineinzufinden, in das hineinzufinden, was eigentlich das ist, was Gott möchte. Und Sünde zerstört uns und es macht uns unfrei und es hält uns von unserer Bestimmung ab. Und deswegen möchte Gott dir Sieg über Sünde schenken. Und wie das geschieht, das möchten wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. In unserem Text heißt es hier in Vers 6, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und das ist der erste Punkt heute. Der erste Punkt heute ist, die Schuld ist gesühnt. Die Schuld ist gesühnt. Sünde ist nicht das, wo die Mama gesagt hat, das solltest du nicht tun, das gehört sich nicht, das macht den lieben Gott traurig. Viele sind ja mit solchen Sprüchen aufgewachsen, das macht den lieben Gott traurig. Sondern Sünde ist etwas, was unser Leben zerstört. Wir alle wollen glücklich sein, wir alle wollen zufrieden sein, wir alle wollen in unserer Bestimmung leben und Sünde ist das, was das zerstört. Sünde ist das, was schädlich ist, was zerstörerisch ist, was wir eigentlich nicht wollen. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch seit dem Sündenfall, seitdem er sich von Gott abgewandt hat, diese schädliche Neigung zur Sünde in sich trägt. Ich finde das einen wichtigen Ausspruch, die schädliche Neigung zur Sünde, das trägt jeder Mensch in sich. Es ist ja ganz interessant, der Mensch lebt ja in einer unglaublichen Ambivalenz, in einer unglaublichen Zerrissenheit. Der Mensch ist zu voll genialen Dingen in der Lage und genauso ist er zu extrem schrecklichen Sachen in der Lage. Es ist ja interessant bei Menschen, das sehen wir heute überall. Der Mensch kann so toll und selbstlos und liebevoll sein. Es ist ja unglaublich, ich finde das faszinierend, wozu Menschen alles fähig sind. Was Menschen alles für tolle Sachen machen können. Aber dieselben Menschen können total egoistisch sein und total selbstsüchtig und skrupellos sein. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Jeder Mensch. Auch jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jeder, der im Livestream ist, jeder ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Jeder Mensch, so hat es mal jemand ausgedrückt, ist zumindest eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Jeder Mensch ist zumindest eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Dieser Ausdruck, der gefällt mir so gut. Eine Ruine, wenn du eine Ruine besuchst, dann siehst du noch etwas von der Herrlichkeit vergangener Zeiten. Und genauso ist jeder Mensch zumindest eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Man sieht noch etwas von Gottes Größe, von seiner Schönheit in jedem Menschen. Deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so begeistert davon, wenn Christen nur darüber sprechen, dass der Mensch schlecht und schlimm ist. Denn es gibt beide Seiten, es gibt zwei Seiten. Der Mensch ist zunächst einmal im Ebenbild Gottes geschaffen. Und er ist zumindest, jeder Mensch ist zumindest eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt auch die andere Seite, dass der Mensch Sünder ist. Dass er verloren ist in seiner Sünde. Dass wir uns nicht selber retten können. Wir haben diese Neigung zur Sünde in uns. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist. Und auch jeder, der im Livestream dabei ist. Wir haben Dinge getan, gesagt und gedacht, von denen wir sagen würden, das ist nicht gut. Stell dir mal vor, alle deine schlimmsten Dinge, die du jemals gedacht, getan und gesagt hast, würden hier heute auf der Leinwand gezeigt werden. Ich würde jetzt sagen, Film ab und dann würden das alle sehen. Wie würde es dir gehen? Würdest du noch in den Gottesdienst kommen? Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Evangelium. Sünde ist nicht das Problem. Sünde ist nicht unser Problem, sondern unvergebene Sünde ist das Problem. Unvergebene Sünde zerstört unser Leben. Deshalb sagt hier unser Text in Vers 6, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Sünde ist gesühnt. Halleluja. Ist das nicht genial? Sünde ist gesühnt. Gesühnt bedeutet nicht Schwamm drüber, zu tun, als wäre nichts passiert. Sondern gesühnt bedeutet, es ist bezahlt. Es ist wirklich bezahlt. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles für uns bezahlt, damit Sünde gesühnt sein kann. Und Sünde wird gesühnt durch Gnade und Wahrheit. Das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Gnade bedeutet, es ist unverdient. Wir haben es uns nicht verdient. Jesus schenkt es uns durch das, was er am Kreuz getan hat. Wir haben es heute im Abendmahl gefeiert. Genau das feiern wir im Abendmahl. Jesus hat unsere Schuld gesühnt. Er hat sie bezahlt. Er hat vollkommen dafür bezahlt. Wisst ihr, Sünde schreit nach Sühne. Wir alle kennen das. Wenn wir etwas Schlimmes hören, wenn wir in den Nachrichten irgendwas hören, jemand hat ein kleines Kind vergewaltigt, wie ist unsere Reaktion? Ja, das muss man doch verstehen. Nein, das ist nicht unsere Reaktion. Unsere Reaktion ist, es schreit nach Sühne. Wir sagen, da muss doch Gerechtigkeit her. Da muss doch Gerechtigkeit geschehen. Wir möchten nicht, dass der Richter sagt, ach, Schwamm drüber. So sind doch alle Menschen. So sind Menschen eben. Nein, ganz instinktiv empfinden wir alle, dass das Problem nicht löst. Es schreit nach Sühne. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um deine und meine Schuld zu sühnen. Deine und meine Schuld zu beseitigen, wegzunehmen. Und das finde ich etwas absolut Geniales. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus sagt dir heute, ich habe für deine Schuld bezahlt. Es gibt Vergebung. Hey, ist das nicht eine geniale Botschaft? Das sollte uns von den Stühlen heben. Es gibt Vergebung. Das ist doch absolut genial. Es gibt Vergebung. Die Schuld ist bezahlt. Durch Gnade wird Sünde gesühnt. Und durch Wahrheit. Was bedeutet das? Wahrheit bedeutet, dass ich es ans Licht bringe. Dass ich meine Schuld ans Licht bringe. Es heißt einmal in 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wahrheit bedeutet, im Licht zu leben. Sünde ins Licht zu bringen, ans Licht zu kommen. Wir Christen dürfen echt und ehrlich sein. Wir dürfen ehrlich mit unserer Schuld umgehen. Es gibt Vergebung für Sünde, wenn wir sie bekennen. Deshalb komm mit deiner Sünde ans Licht. Bring sie zu Jesus. Geh vielleicht auch zu anderen Menschen, die mit dir beten können. Und es heißt hier, dann ist Gott treu und gerecht, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was für eine geniale Botschaft. Du darfst ans Licht kommen. Du darfst ehrlich werden. Du darfst echt werden. Sünde ist nicht das Problem, sondern versteckte Sünde. Versteckte Sünde wird zum Problem. Deshalb werde echt. Bekenne deine Schuld. Wandle im Licht. Und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Nicht nur von einigen Sünden, sondern von aller Sünde. Ist das nicht genial? Wisst ihr, Sünde ist ein Virus, das lichtempfindlich ist. In dem Moment, wo es ans Licht kommt, verliert seine Kraft. Hat keine Kraft mehr. Deshalb bekenne deine Sünde. Wisst ihr, das ist die eine Seite des Umgangs mit Sünde, der hier in unserem Text erwähnt wird. Es gibt Vergebung und darüber dürfen wir uns so sehr freuen. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Jesus hat bezahlt. Es ist vollbracht. Das haben wir heute gefeiert im Abendmahl. Keine Sünde ist zu groß, keine Sünde ist zu klein, dass er sie vergeben kann, weil Jesus alles bezahlt hat. Das ist absolut genial. Aber unser Text geht noch weiter. Es heißt hier in Vers 6, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist mehr als Vergebung der Schuld. Es geht um eine größere Dimension. Es geht darum, dass wir Sieg über die Sünde haben können. Und da sind wir beim zweiten Punkt heute. Es gibt Sieg über Sünde durch Gottesfurcht. Es gibt Sieg über Sünde durch Gottesfurcht. Gottesfurcht befähigt uns dazu, aus dieser schädlichen Neigung zur Sünde widerstehen zu können. Und das kann nur Gottesfurcht. Wisst ihr, dieser Vers sagt, dass es Sieg über Sünde gibt durch Furcht des Herrn, durch dieses Gott ernst nehmen, durch dieses in seiner Gegenwart zu leben, dann wollen wir nicht mehr sündigen. Etwas ganz Interessantes, wir werden vom Bösen weichen. Das ist ja schon bei Menschlichen so. In der Gegenwart einer geliebten Person verändert sich unser Verhalten. Stimmt das? In der Gegenwart einer geliebten Person verändert sich unser Verhalten. Überhaupt verändert sich unser Verhalten durch unseren Umgang. Wir sind nicht die gleichen, wenn wir mit einer geliebten Person zusammen sind oder mit unserem Vorgesetzten oder ob wir ganz alleine sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns verbiegen oder dass wir irgendeine Show abziehen, sondern die Atmosphäre von Menschen prägt auch unser Leben. Ich werde gewisse Dinge nicht tun. Wenn ich mit meinem Chef zusammen bin oder wenn ich mit irgendeinem Lieblingsmensch zusammen bin, werde ich gewisse Dinge nicht tun. Die Menschen, die mich umgeben, die Menschen, mit denen du dich umgibst, die prägen dein Leben. Deswegen sage ich auch, meide Menschen, dich mit Menschen sehr viel zu umgeben, die nur negativ sind und nur Schlechtes reden und nur Schlechtes verbreiten. Denn das wird auf Dauer dein Leben prägen. Umgib dich mit den richtigen Leuten. Und genauso ist es in unserer Gottesbeziehung. Wenn wir Gott auf der Rechnung haben, wenn wir mit Gott rechnen in unserem Leben, wenn wir von seiner Heiligkeit und seiner Allmacht ergriffen sind, bewusst in seiner Gegenwart leben, dann prägt das unser Leben. Dann verändert das unser Leben, dann macht das einen großen Unterschied. Dann beeinflusst das unser ganzes Verhalten, unser ganzes Leben und zwar ganz praktisch im Alltag. In unserer Arbeit, bei unseren Freunden, in unserer Freizeitgestaltung. Nimm Jesus damit hinein. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen was davon gehört. Nimm Jesus mit in deinen Alltag. Gottesdienst ist nicht heute hier alleine, sondern Gottesdienst ist die ganze Woche. Und da dürfen wir Jesus mit hineinnehmen. Wisst ihr, es war einmal ein junger Mann, der zu seinem Pastor kam und sagte zu ihm, er würde gern einen Film im Kino anschauen und er wüsste nicht, ob er diesen Film anschauen sollte oder nicht. Und er wollte den Pastor fragen, soll ich den Film anschauen oder nicht? Und der Pastor sagte zu ihm, weißt du, ich gebe dir einen guten Rat, nimm Jesus einfach mit ins Kino. Nimm ihn mit in diesen Film. Und am nächsten Sonntag sah der Pastor wieder diesen jungen Mann und er kam auf ihn zu und er fragte ihn, und wie war's, warst du im Kino? Und der junge Mann sagte ja und dann sagte er, ja und, hast Jesus mitgenommen? Wie ist es dir gegangen? Und der junge Mann, der lächelte nur und sagte, naja, ich habe ständig zu Jesus sagen müssen, er sollte besser die Augen zumachen. Nimm Jesus mit in deinen Alltag. Nimm Jesus mit in dein Leben. Nimm ihn mit in deinen Alltag. Glaube am Montag ist genauso wichtig wie Glaube am Sonntag. Wenn wir bewusst in seiner Gegenwart leben, und zwar im Alltag, dann werden wir weniger sündigen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich weiß, es wird immer umkämpft sein. Aber wir dürfen immer wieder Sieg über Sünde erleben. Es gibt Sieg über Sünde. Wir wollen plötzlich nicht mehr sündigen. Es geht nicht darum, dass ich mir gewisse Dinge verkneife, die ich doch so gerne tun würde, sondern wir wollen es nicht mehr. Wir wollen das, was Gott will. Wisst ihr, das ist so ähnlich wie bei Eltern, wenn sie Kinder großziehen. Solange die Kinder noch klein sind, muss man ihnen sehr genau sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Nein, du darfst deine Finger nicht in die Steckdose stecken. Aber Mama, warum? Der Strom ist doch so schön. Ihr wisst ja, dass früher manche Kinder keine Naturlocken hatten, sondern das kam von der Steckdose. Na, Scherz. Oder auf die Herdplatte darfst du nicht greifen, die ist wirklich heiß, da musst du wirklich aufpassen. Und das Kind denkt, nichts darf ich, gar nichts darf ich. Ich würde das doch so gerne mal ausprobieren. Und vielleicht, wenn es ein sehr artiges Kind ist, verkneift es sich, das nicht zu tun, weil es doch die Mama lieb hat. Aber wisst ihr, wenn ein Kind größer wird, hat es hoffentlich verstanden, dass diese Dinge nicht gut für sie sind. Und hat es hoffentlich verstanden, dass die Mama eigentlich nur das Beste mit ihrem Leben im Sinn hat. Sie wissen plötzlich um die zerstörerische Kraft von einem Stromschlag. Und genau dasselbe ist in unserem geistlichen Leben. Wir wollen das, was Gott will, wenn wir in Gottesfurcht leben. Wir wollen das, was Gott will, denn wir wissen, Gott hat immer das Beste mit meinem Leben im Sinn. Und wisst ihr, das ist so ein anderer Zugang bezüglich Sünde als ein moralistischer Ansatz mit du darfst und du darfst nicht und darf ich jetzt das noch oder darf ich jetzt das nicht mehr. Da geht es um Beziehung. Es geht um Beziehung zu Gott. Das ist das Entscheidende. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es einmal so schön, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Erkenntnis, Beziehung zu Gott ist die wirkliche Einsicht. Und dann werden wir das Böse hassen. Wir werden es nicht mehr wollen. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und falsche Rede, das hasse ich. Du darfst etwas als Christ hassen. Weißt du das? Das Böse. Das darfst du hassen. Die Furcht des Herrn bringt uns dazu, dass wir das Böse hassen, dass wir es nicht mehr wollen, dass wir damit nichts zu tun haben wollen. Es gibt mehr als nur diesen ewigen Kampf gegen Sünde mit der Bitte um Vergebung und Reinigung durch das Blut Jesu. Wie schon gesagt, das ist eine wunderbare Tatsache, der wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Wir werden immer wieder mal fallen und wir leben aus der Vergebung Gottes. Eine ganz wichtige Tatsache. Aber Gott möchte mehr tun. Er möchte unseren Charakter verändern. Und das geschieht durch die Furcht des Herrn. Und das ist der dritte Punkt heute. Es gibt Charakterveränderung durch Gottesfurcht. Es gibt erstens Vergebung, dann gibt es Sieg über Sünde und es gibt Charakterveränderung, dass Gott uns verändert, unser Wesen verändert, uns verändert. Wir werden nicht mehr in der Sünde leben wollen und können, wenn wir nah bei Jesus sind. In Sprüche 14, Vers 27, ihr merkt schon, ich zitiere heute viele Sprüche, weil dort ganz viel von der Furcht des Herrn die Rede ist. In Sprüche 14, Vers 27 heißt es, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Der Teufel möchte uns Fallen stellen. Er weiß, wo unsere Schwachstellen sind. Er weiß, wo deine Schwachstellen sind und er möchte dich dort angreifen. Und wir werden in diese Falle tappen, wenn wir nicht nahe bei Jesus leben. Aber wenn wir Jesus viel Raum in unserem Leben geben, dann werden wir in diese Falle nicht hineintappen. Und deswegen ist eine ganz wichtige Frage heute, die ich dir stellen möchte. Wie viel Raum hat Jesus in deinem Leben? Wie viel Raum hat Jesus in deinem Leben? Wie viel Raum hat er in deinem Alltag? Wie viel Raum gibst du Jesus in deinem Alltag? Wie viel Platz hat er in deinem Leben? Nur die Furcht des Herrn, dieses Ergriffensein von Jesus und seiner Heiligkeit bringt uns dazu, dass wir in diese Falle der Sünde nicht hineintappen. Denn wisst ihr, es ist interessant, der Mensch seit dem Sündenfall möchte immer so nah ran an Sünde, wie es geht. Das ist so ähnlich wie im Zoo. Ich weiß nicht, kennt ihr das im Zoo, den Löwenkäfig? Das ist immer ganz, ganz spannend, den Löwenkäfig. Da gibt es ganz viele Leute, die möchten immer so nah ran, wie es geht. So nah an den Löwen ran, wie es geht. Oder der Affenkäfig. Und manche haben es ja auch schon erlebt. Da gibt es ja auch viele Videos auf YouTube und wo auch immer. Viele Videos, wo dann der Affe alle möglichen Dinge weggenommen hat und so weiter, weil man zu nahe gekommen ist. Oder der Löwe brüllt mal so richtig. Ich war einmal im Zoo vor vielen Jahren und da waren kleine Kinder. Und die wollten so nah an den Löwen ran, wie es geht. Und dann brüllte der Löwe plötzlich. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Löwen brüllen gehört habt. Ich habe das auch vorher eigentlich wirklich noch nie gehört gehabt. Ich hätte ja nicht gedacht, wie ehrfurchtsgebietend das ist. Das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Und in dem Moment, wo der Löwe so brüllte, war das Bedürfnis der Kinder schlagartig vorbei, dass sie so nah an den Löwen ran wollten, wie sie nur konnten. Da waren sie lieber weit weg von diesem Löwen. Und wisst ihr, je reifer wir als Christ werden, desto mehr werden wir die Nähe zu Jesus suchen. Und deswegen die Sünde hassen und uns von der Sünde fernhalten. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, was darf ich eigentlich als Christ noch? Wie weit darf ich eigentlich noch gehen, damit ich noch Christ sein kann? Welche Dinge darf ich eigentlich noch machen, damit ich noch Christ sein kann? Nein, das ist die ganz falsche Frage. Es geht darum, wie nah möchte ich bei Jesus sein? Das ist die richtige Frage. Wie nah, wie viel Raum möchte ich ihm in meinem Leben geben? Das ist die richtige Frage. Denn sonst wird es sehr, sehr schnell gesetzlich. Und wir wollen nicht gesetzlich sein. Stimmt das? Wir wollen nicht gesetzlich sein. Denn wisst ihr, ich darf grundsätzlich alles. Hast du das gehört? Ich darf alles. Wow, das ist eine steile These. Aber sie stimmt. Ich darf alles, aber nicht alles ist gut für mich. Nicht alles ist gut für mich. Und das sage nicht ich, sondern das sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 12. Da heißt es, alles ist mir erlaubt. Und wenn du jetzt da einen Punkt machst oder ein Ausrufungszeichen machst, dann wird es eine Irrlehre. Alles ist mir erlaubt, das stimmt zunächst einmal. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Hast du das gehört? Alles ist mir erlaubt. Grundsätzlich ist mir alles erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich für mich. Nicht alles bringt mich zu Jesus hin. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich möchte so nah bei Jesus sein, wie es geht. Ich möchte in seiner Gegenwart leben. Das ist das Ziel, das größte Ziel eines Christen. So nah bei Jesus zu sein, wie es geht. Nicht so nah am Löwen dran, wie es geht. Sondern so nah bei Jesus zu sein, wie es geht. Und dann regelt sich alles andere von ganz alleine. Ich sage manchmal Leuten, die mich fragen, Markus, darf ein Christ das und das? Und da gibt es ja viele, viele Dinge, die Leute so fragen. Was darf ein Christ? Darf er das und das und so weiter? Dann sage ich fast immer dasselbe. Frag Jesus. Frag ihn. Red mit ihm darüber. Und du wirst erleben, wie er dir Warnsignale schickt, wenn du ehrlich bist. Und wie er dir Dinge zeigt, die nicht passen. Wenn du sensibel bist für ihn, wenn du in einer echten, lebendigen Beziehung zu ihm lebst, dann wirst du merken, wenn Dinge nicht gut sind. Das ist wie bei meiner Frau. Sie muss manchmal gar nicht sagen, ich kenne sie und ich weiß, wenn etwas nicht passt. Meistens zumindest. Okay, ich arbeite noch daran. Auf jeden Fall, es hat mit Beziehung zu tun. Man merkt, wenn etwas nicht passt. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir nah bei Jesus sind, dann merken wir, wenn etwas nicht passt. Durch die Furcht des Herrn bekommen wir sozusagen ein Frühwarnsystem. Der Heilige Geist spricht zu uns und er sagt, hey, das ist jetzt nicht gut, was du da machst. Hey, du solltest da und da nicht hingehen. Das tut dir nicht gut. Du solltest dir diese Dinge nicht anschauen. Der Klick im Internet, der ist nicht gut für dich. Der führt dich in keine gute Richtung. Du solltest dir die und die Dinge nicht anhören. Du solltest mit diesen und jenen Menschen vielleicht dich besser nicht umgeben. Das tut dir nicht gut. Und dann ist es wichtig, zu gehorchen und das zu tun, was Gott sagt. Denn Gott hat immer das Beste mit unserem Leben im Sinn. Aber wisst ihr, wir müssen auf etwas aufpassen. Und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt heute. Und der ist auch ganz, ganz wichtig. Wir müssen auf Gesetzlichkeit aufpassen. Gesetzlichkeit, und das ist der vierte Punkt heute. Gesetzlichkeit ist niemals eine Alternative zur Gottesfurcht. Gesetzlichkeit ist niemals eine Alternative zur Gottesfurcht. Entweder Gottesfurcht oder Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit und Gottesfurcht schließen sich aus. Gesetzlichkeit ist ein großes Problem unter Christen. Wir leben in einer Beziehung zu Jesus und das ist das genaue Gegenteil von Gesetzlichkeit. Was ist eigentlich Gesetzlichkeit? Nun, Gesetzlichkeit bedeutet, dass ich mit äußeren Maßnahmen Sünde besiegen will. Das ist Gesetzlichkeit. Und das wird niemals funktionieren. Wisst ihr, Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Und niemals von außen nach innen. Und Gesetzlichkeit versucht, von außen mich zu verändern nach innen. Und das wird niemals wirklich funktionieren. Gesetzlichkeit erstickt unser geistliches Leben. Lest einmal den Galaterbrief durch, wie entschieden Paulus dagegen aufsteht und wie er sogar sagt, dass sie ein anderes Evangelium haben, wenn sie in Gesetzlichkeit leben. Gesetzlichkeit ist eine große Gefahr für unseren Glauben. Es zerstört echtes Leben, echtes geistliches Leben. Und es bringt uns vom Ziel ab. Und wisst ihr, es ist so furchtbar, wenn in einer Gemeinde Gesetzlichkeit regiert. Da kann man sich so richtig fühlen. Da kann man sich so gut vorkommen, so wunderbar vorkommen. Und die anderen, die sind alle so ungeistlich. Alle sind so ungeistlich. Und man schaut auf andere herab. Und man geht am eigentlichen Ziel komplett vorbei. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Das war das Problem der Pharisäer damals. Und Gott ruft dich und mich, uns alle, in eine persönliche, intime Beziehung zu ihm. Und aus dieser Beziehung heraus verändert sich unser Leben, und zwar von innen heraus. Von innen heraus beginnt unser Leben sich zu verändern. Aus dieser Beziehung heraus. Und das ist eine echte, nachhaltige Veränderung. Gesetzlichkeit dagegen wird immer Wege finden, das zu tun, was man gerne tun möchte. Es gibt diese schöne Stelle in Jeremia 29, Vers 13, wo Gott zu seinem Volk sagt, dieses Volk naht sich mit seinem Mund und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber sie halten ihr Herz fern von mir und ihre Furcht vor mir oder ihre sogenannte Gottesfurcht ist nur angelerntes Menschengebot. Wer keine echte Gottesfurcht hat, der wird nur angelerntes Menschengebot haben. Und diese ändern sich von Generation zu Generation. In meiner Kindheit wurde viel darüber diskutiert, darf ein Christ in die Disco gehen? Darf ein Christ einen Fernseher haben? Wie lang ist die Rocklänge der Frauen? Und da wurde darüber gestritten, wie lang dürfen Röcke sein von Frauen? Darf eine Frau sich überhaupt schminken? Und so weiter. Und da standen Leute dahinter, die es ganz richtig machen wollten. Das will ich niemandem absprechen. Aber mit Regeln wirst du niemals ein gottgefälliges Leben hinbekommen. Es geht immer um Beziehung. Es geht um die Beziehung. Es geht darum, nah bei Jesus zu sein. Und wisst ihr, das macht den Unterschied. Das verändert unser Leben ganz tiefgreifend. Es geht um Gottesfurcht, um dieses Ergriffensein von seiner Größe, von seiner Person, von seiner Heiligkeit. Nah bei ihm zu sein, das lässt uns die Sünde meiden. Regeln ändern Menschen nicht. Der Mensch neigt immer dazu, Regeln auszunutzen und auszuhöhlen. Und da können Menschen ja so unglaublich kreativ sein. Ich denke da nur an den Wassersattel, den es bei den Juden gab. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Kennt ihr den Wassersattel? Das war das ganz Interessante. Es gab ja im Gesetz, wurde ja vorgeschrieben, dass man am Sabbat Arbeit nicht verrichten durfte. Und die Pharisäer legten ganz genau fest, wie viele Schritte man machen durfte, damit es noch keine Arbeit war und so weiter. Und eine Reise auf dem Ochsen oder auf dem Esel war verboten. Das ging gar nicht, das durfte man nicht. Und dann kam die Frage auf, ja, aber Moment, was ist denn jetzt mit demjenigen, der auf dem Schiff unterwegs ist und der Sabbat bricht an? Der kann ja nicht plötzlich seine Reise abbrechen auf dem Schiff. Also was machen wir da? Und dann gab es die Ausnahme, dass man am Sabbat auf dem Wasser reisen durfte. Und was taten die frommen Juden? Sie machten einen Wassersattel. Sie nahmen einen großen Wasserschlauch, legten den auf den Ochsen oder auf den Esel und sie reisten damit auf dem Wasser. Merkt ihr, wohin Gesetzlichkeit führt? Sie führt in totale Heuchelei. Sie verändert uns nämlich nicht. Sie verändert uns nicht von innen heraus, sondern unser Herz ist weit weg von Gott und wir suchen nur die Lücke, wie wir das leben können, was wir eigentlich leben möchten. Das ist das, was Gesetzlichkeit tut. Aber das, was wir wirklich brauchen, ist eine echte Herzensveränderung. Dass wir das wollen, was Gott will, und das geschieht nur durch dieses Ergriffensein von Gott und seiner Gegenwart, dann lässt es uns das Böse meiden und wir werden anders leben. Wisst ihr, es gibt keinen anderen Weg zur Veränderung als über Beziehung. Über die Beziehung zu Jesus, das verändert unser Leben. Da färbt etwas ab auf unser Leben. Wir werden verändert durch seine Gegenwart. Nichts verändert unser Leben so sehr wie die Gegenwart Gottes. In 2. Korinther 3 heißt es so schön, ich liebe diese Bibelstelle in Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir werden verändert durch seine Herrlichkeit, durch seine Gegenwart, indem wir ihm begegnen. Das ist das Einzige, was unser Leben wirklich tiefgreifend verändern kann. Sein Licht, das Leben in seiner Gegenwart, in seinem Licht, dann werden plötzlich Dinge ganz klar. Wir erkennen plötzlich Dinge. Wisst ihr, Licht ist ja so etwas Faszinierendes. Jetzt, wo ich im Urlaub war, wir hatten dort so faszinierende Stimmungen. Wir waren ja bei den Dünen und es war faszinierend, was für Dinge dort sichtbar waren, wie Licht etwas verändern kann. Und ich möchte euch mal ein paar Urlaubsbilder zeigen. Wollt ihr ein paar Urlaubsbilder sehen? Okay, ich zeige euch mal kurz ein paar Urlaubsbilder. Genau, ihr seht da, wie herrlich das Licht Dinge verändern kann. Schöne Bilder, hä? Zum großen Teil von meiner Frau. Genau, ihr seht da ein bisschen das Licht, genau. Das Licht verändert Dinge. Das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Und vielleicht können wir das Bild mal stehen lassen. Ich finde das so etwas Geniales, wie Licht ganze Landschaften verändert. Und wisst ihr, wenn Gottes Licht in unser Leben hineinfällt, dann verändert das alles in unserem Leben. Wir sehen plötzlich Dinge in einer ganz, ganz anderen Perspektive. Dinge werden plötzlich total anders. Sichtweisen werden anders. Das Leben nimmt eine andere Richtung. Es heißt einmal in Jeremia 32, Vers 40 und Vers 41, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Gott legt seine Furcht in unser Herz hinein, damit wir nicht von ihm abweichen. Gott hat einen Bund mit dir und mir geschlossen. Und er hat versprochen, er wird sich niemals von dir abwenden. Hast du das gehört? Amen. Gott hat gesagt, ich werde mich niemals von dir abwenden. Gott möchte dir nahe sein. Und er legt seine Furcht in dein Herz hinein, damit du ihm nahe sein kannst, damit du Beziehung zu ihm haben kannst. Und es heißt hier, ich werde meine Freude daran haben, dir Gutes zu tun. Gott möchte dir Gutes tun. Er hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Er möchte dich segnen. Aber es hat etwas mit dieser Furcht des Herrn zu tun, die er in dein Herz hineinlegen möchte. Diese enge Beziehung zu ihm, die er in unser Leben hineintun möchte, die unser Leben von innen heraus verändert. Christsein hat mit Beziehung zu tun, nicht mit Regeln. Gott möchte dir wohltun, aber das kann er nur, wenn du in enger Beziehung zu ihm lebst. Und daher ist mein Appell heute an uns alle, lasst uns nah bei Jesus sein. Lasst uns seine Gegenwart verstärkt suchen. Lasst uns als ganze Gemeinde seine Gegenwart ganz neu suchen. Gott möchte mehr in unserer Mitte tun. Er möchte sich verstärkt offenbaren in deinem und meinem Leben. Gott möchte mehr in deinem Leben tun. Aber es hat etwas damit zu tun, dass du seine Gegenwart suchst. In seinem Licht werden Dinge plötzlich ganz anders. Siehst du Dinge plötzlich ganz anders. Da erkennst du plötzlich Dinge. Da offenbart sich das, was dunkel ist. Das war für mich so faszinierend, auch bei diesen verschiedenen Stimmungen, dass sich Dinge offenbaren dort, wo Dinge dunkel sind und plötzlich werden sie aufgedeckt und wir dürfen sie ans Licht bringen und wir dürfen erleben, wie unser Charakter verändert wird und wie wir Sieg über Sünde haben. Wenn Gottes Furcht unser Leben erfüllt, dann hat das ganz, ganz große Auswirkungen auf unser Leben. Wir werden uns von innen heraus verändern und damit wird es ganz große Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Und Jesus ruft uns, dich und mich, in eine persönliche, intime Beziehung zu ihm. Setz dich seinem Licht aus. Lass sein Licht in dein Leben hineinleuchten. Sag, Herr, bitte lass dein Licht in mein Leben hineinleuchten. Denn das verändert uns wie nichts anderes. Wisst ihr, Gesetzlichkeit wird das niemals leisten. Gott möchte, dass wir echte Gottesfurcht in unserem Herzen haben und dass wir seine Gegenwart suchen und dass unser Leben von innen heraus verändert wird. Meine Frage heute ist, wie viel Raum gibst du Jesus in deinem Leben? Wisst ihr, wir singen ein schönes neues Lied und ich muss sagen, ich liebe dieses Lied und wir werden es gleich auch noch singen. Da heißt es, ich schaffe Raum für dich. Tu, was immer du willst, Herr. Und dann heißt es weiter, reiß Mauern ein, die mich von dir trennen. Brich alles auf, was dich in mir eingrenzt. Was für ein geniales Gebet. Das ist mein Gebet für uns alle heute. Die Frage ist, wie können wir Sieg über Sünde erleben? Wie können wir siegreich in diesem Leben sein? Die Furcht des Herrn ist ein wichtiger Schlüssel dazu. Und einige Dinge sind ganz wichtig. Erstens, es gibt Vergebung. Die Schuld ist gesühnt. Das ist so genial. Es gibt Sieg über Sünde durch Gottesfurcht. Und es gibt Charakterveränderung. Gott möchte unseren Charakter verändern durch Gottesfurcht. Und das Ganze geschieht nicht durch Gesetzlichkeit, sondern durch Beziehung. Durch die Nähe zu ihm. Und ich möchte uns so ermutigen dazu, als ganze Gemeinde Gottes Gegenwart zu suchen. Und zwar Gottes Gegenwart zu suchen im Alltag. Dort, wo du morgen unterwegs bist, zu sagen, Herr, bitte sei du jetzt dabei. Ich möchte dich da einfach einladen, sei du dabei. Lad Jesus in dein Leben ein, so ganz persönlich im Alltag, in all den Dingen, die du tust. Er möchte dir begegnen und er möchte, dass du Sieg über Sünde hast. Und es ist wirklich so ein Wunsch für mich heute, für diesen Gottesdienst, dass wir Raum für Jesus schaffen. Dass wir sagen, Jesus, bitte nimm du Raum in meinem Leben ein. Und vielleicht merkst du heute hier in diesem Gottesdienst, dass Jesus nicht mehr so viel Raum in deinem Leben hatte. Dass Jesus vielleicht noch sonntags ein bisschen Raum in deinem Leben hatte, dass du hier zum Gottesdienst kommst. Vielleicht auch das schon nicht mehr. Aber dass er keinen Raum in deinem Alltag hat. Und dann wäre es so gut, wenn du sagst, Herr, bitte nimm Raum ein in meinem Leben. Denn je mehr Raum er in deinem Leben einnimmt, desto weniger Kraft hat Sünde in deinem Leben. Und da würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir so sehr für dein wunderbares Wort. Und ich danke dir für dieses Geschenk der Gottesfurcht, das so wichtig für unser Leben ist. Und ich danke dir dafür, dass du jedem von uns, jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, jeder, der im Livestream dabei ist, dass du jedem Sieg über Sünde schenken möchtest. Danke dir dafür, dass es Vergebung von Sünde gibt, dass du uns vergeben möchtest, dass wir unsere Schuld zu dir bringen dürfen, dass wir sie bekennen dürfen, dass du treu und gerecht bist, dass du uns die Schuld vergibst. Aber ich danke dir auch dafür, dass es Sieg über Sünde gibt, dass du Sünde besiegen möchtest in unserem Leben. Und ich danke dir auch dafür, dass du unseren Charakter verändern möchtest, dass wir das wollen, was du willst. Herr, das hat etwas mit der Beziehung zu dir zu tun. Und da bitte ich dich für mich persönlich und für uns alle, die wir heute hier sind und alle, die im Livestream dabei sind, dass wir dir Raum geben, dass du mehr Raum in unserem Leben einnehmen kannst, dass dein Licht in unser Leben hineinfallen kann. Herr, ich bete darum, dass dein Licht hineinfällt in unser Leben, dort, wo Dunkelheit ist. Dass du Dinge aufdecken kannst, dort, wo Dinge im Verborgenen sind. Und dass Dinge heil werden können, dass Dinge verändert werden können. Dass deine Gegenwart unser Leben verändert. Und danke dafür, dass wir heute hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Und danke dafür, dass du deine Gegenwart in unserem Leben ausbreiten möchtest. Und dass dadurch Sünde Kraft in unserem Leben verliert. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst und dass du uns ganz persönlich begegnest, jedem Einzelnen von uns. Dass wir so ganz neu dir begegnen können. Und dass wir erleben dürfen, wie du unser Leben ganz neu erfüllst. Und wie du Raum in unserem Leben einnimmst. Und wir beten darum, schaff alles weg, was dich trennt. Schaff alles weg und hilf uns zu sehen, welche Dinge dich hindern in unserem Leben, dass wir sie dir bringen können und dass du uns helfen kannst, sie wegzuschaffen. Herr, danke für dein Werk in unserem Leben. Danke dafür, dass du gute Gedanken über jedem Einzelnen heute hier in diesem Raum hast. Danke dafür, dass du nur Gutes mit unserem Leben im Sinn hast. Und ich bete darum, dass du da unser Leben verändern kannst, von innen heraus, aus der Beziehung zu dir heraus, dass unser Leben verändert wird und dass wir in das hineinwachsen können, was du für unser Leben vorgesehen hast. Danke dafür, Jesus. Und vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen heute hier und du trägst Dinge mit dir herum und du spürst, du hast Sünden begangen. Und Gott möchte heute zu dir sagen, bring das ans Licht, werde ehrlich, werde echt. Geh auch vielleicht zu jemandem und lass für dich beten. Bring das ans Licht, denn dieses Virus Sünde ist lichtempfindlich. In dem Moment, wo du es ans Licht bringst, wird es die Macht verlieren. Und Gott möchte aber mehr tun in deinem Leben. Er möchte dich freimachen von Sünde. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte dein Leben in seine Hand nehmen. Und er möchte deinen Charakter verändern. Und dazu ist es wichtig, dass du viel Raum ihm gibst. Und wir möchten jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Schaffe Raum. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du jetzt, dass du seinem persönlichen Gebet für dich machst, zu sagen, Jesus, ich möchte dir mehr Raum in meinem Leben geben. Und ich möchte, dass alle Dinge wegkommen, die dich hindern, in meinem Leben zu wirken. Und ich möchte dir Raum schaffen, dass du in meinem Leben so ganz frei wirken kannst. Lass uns das jetzt gemeinsam singen. Und wenn du angesprochen bist heute und wenn du merkst, du brauchst jemanden, der für dich betet, dann komm im Anschluss an den Gottesdienst einfach nach vorne. Lass für dich beten. Dort, wo du spürst, dass du irgendwo in Dingen hängst, dass du von Dingen nicht freikommst, lass für dich beten und bring das ans Licht. Bring die Dinge zu Gott. Und bitte ihn auch darum, dass er deinen Charakter verändert, dass er dein Leben verändert und dass du Sieg über Sünde haben kannst. Es gibt Sieg über Sünde. Halleluja.